Rodeo Podcast.
Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen gutes Morgenabend, wann immer ihr das Ding hört. Das ist der neue Ochs-Podcast in Vertretung auch beim Robert Rodeo Podcast. Und es geht hier einmal mehr auf Anregung von Alex Schwers vom Robert Rodeo um Menschen ringsherum, um das Robert Rodeo Festival, die dort schon mal gespielt haben, die dort spielen werden, die möglicherweise was über das Robert Rodeo geschrieben haben. Apropos gute Einleitung, da sind wir nämlich bei Kolja, Kolja von Antilopengang. Hi.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich habe das gerade schon gespoilert und ich glaube, die Menschen, die sich für eure Band und für das Robert Rodeo und das Ochs gleichzeitig interessieren, also sehr viele, denen ist auf eurem letzten Album, dessen zweiter Teil ein Punkrock-Album war, der Text von Robert Rodeo aufgefallen. Und das ist natürlich jetzt genau das Thema, über das wir reden wollen. Wie kam es zu dieser Idee und zu diesem Text?
Das ist eine gute Frage, wie es letztlich zu dem Text kam. Also irgendwie haben wir so rumgespielt, also diese Punkplatte zu machen, war für uns ganz im Gegensatz zu den Rap-Sachen, die wir machen, ein sehr intuitiver Prozess. Wir haben einfach mal drauf losgemacht, das hat uns auch so einen Spaß daran gemacht. Und ich vermute, dass wir einfach schnell irgendein Thema brauchten, irgendwas, und das erschien uns ein gutes Punkrock-Thema, einfach mal übers Ruhrpott-Rodeo einen Song zu machen. Aber natürlich ist das, worüber wir da singen, auch, ich sag mal, eine Folge davon, dass wir selbst auch schon auf dem Ruhrpott-Rodeo waren. Also gespielt haben wir, glaube ich, nur einmal da, aber so als Besucher war ich auch zwei, dreimal da, und da macht man so seine Beobachtungen und Erfahrungen, und die haben sich da dann auf jeden Fall, glaube ich, auch einen Weg in dieses Lied gebahnt.
Hast du den Text parat aus dem Kopf?
Ja, ich weiß nicht, also du bist 55 Jahre alt, doch im Herzen bist du noch jung. Heute bleibt deine Alte zu Hause und du triffst dich mit deinen Jungs. Bisschen fragwürdig, Jung auf Jungs zu reimen, möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, aber war dann auch egal. Ein Bollerwagen mit Bier ist dabei. Und ihr tragt eure lustigen Trachten. Alles soll so wie früher sein. Saufen, schunkeln und lachen. So geht's auf jeden Fall los.
Und es geht weiter mit, ihr seid eine tolle Gemeinschaft. Manche sind echt crazy drauf. Ihr habt auch extra Kartoffelsalat und die guten Bratmaxe gekauft. Nicht vegan. Ihr kloppt einen Haufen Sprüche und ihr habt also eure Rituale. Auf dieses geile Wochenende habt ihr schon ein Jahr lang gewartet. Genau. Das war der erste Textblock. Das ist... In dem Augenblick ist es ja noch sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist mit so einem schmunzelnden Augen eine Sache betrachtet, die, wenn man es mal genau nimmt, die einen haben ihre Schützenfeste und wir, ich sage einfach mal wir haben sowas wie das Robert Rodeo. Es ist schon so eine Traditionsveranstaltung und
Also das war auch, für uns war das auch total lustig. Wir wollten das Lied extra so anfangen, dass man erstmal denkt, wir singen da über so ein Junggesellenabschied, ne? Oder so Vatertag oder sowas, ne? Es geht da, wir haben ja auch so dieses Männlichkeitsding performt, wo Alex Schwers mir auch schon gesagt hat, ja, eigentlich wären beim Robert Rodeo verhältnismäßig viele Frauen unterwegs. Das weiß ich jetzt nicht, ich war auch noch nicht beim Rebellion oder so. Aber das fanden wir witzig, dass man erstmal denkt, das ist jetzt irgend so eine spießige Männerbande, die halt saufen will, ne? Und dann im Refrain wird dann Robert Rodeo gesungen. Also das haben wir uns als einen wahnsinnig raffinierten Clou auf jeden Fall vorgestellt, als wir das Lied gemacht haben. Und klar, also ich meine... Ich weiß noch, wie ich das erste Mal auf dem Robert Rodeo war, und da ist dann ja auch so, man kann dann da ja über diese Wiese schlendern, da sind dann über diese Stände, wo es T-Shirts, Platten und alles Mögliche gibt. Ich finde das alles schon charmant und das ist auch genau mein Ding, ne? Also ich habe mir da auch wirklich einen Stapel Platten gekauft. Ich glaube, ich habe mir so ein Trojan Records Hoodie sogar gekauft. Also ist jetzt nicht so, dass ich da mich nicht von angesprochen fühle, aber gleichzeitig ist mir schon aufgefallen, das ist, ja, du hast es gerade gesagt, also es ist so eine Retro-Veranstaltung, da waren viele ältere Herrschaften, wo man auch gesehen hat, die haben nochmal irgendwie ihre Lederjacke aus dem Keller geholt und jetzt so am Wochenende wird nochmal einer auf die alten Zeiten hier irgendwie abgezogen und so. Und was ich daran so witzig finde, so bemerkenswert finde, ist halt, wenn man sich anguckt, wie Punk entstanden ist, Mitte der 70er, das war ja, da ging es ja darum, alles, was vorher da gewesen war, eigentlich so in die Tonne zu kloppen, was Neues zu machen, was Frisches zu machen, nicht so in so alten Mustern zu erstarren, sondern so erstarrte Strukturen so aufzubrechen und mit allem, was mal da war, eigentlich so zu brechen. Also das war ja das Gegenteil von so Traditionspflege oder so. Und ich finde es schon spannend, dass jetzt so irgendwie 50 Jahre später ist einfach das selbst zu so einer Tradition geworden, die man pflegt. Und das ist kein jugendlicher Aufbruch gegen alles, was vorher mal da war, sondern da wird genau wie in einem Schützenverein, einem Trachtenverein oder so, hat man seine Rituale und das wird dann so gemacht. Und das ist mir jetzt persönlich viel sympathischer als ein Schützenverein, aber das ist schon abgefahren, wie das dann auch einfach in solchen Rockmusikkonventionen über die Jahre erstarrt ist. Und jetzt ist es halt ein nettes Festival. Das war so meine Überlegung, glaube ich, die irgendwann dann halt auch zu diesem Text geführt hat.
Interessant finde ich da zwei Sachen. Das eine ist, wo du sagst, ja, das ist so erstarrt. Also ich war neulich noch auf La Palma auf einem schönen Punk-Festival und tatsächlich, man merkt immer wieder, wie wichtig solche Get-Together-Momente sind. Einfach so ganz aus emotional stabilisierenden Gründen. Sagt jetzt der Soziologe. Aber La Palma, dort gibt es einen Vulkan. Und zum Thema Erstarren fällt mir natürlich ein, solange dieses Magma in dem Vulkan drin ist, es ist flüssig und es brodelt und so weiter. Kommt es raus, wird sofort ein Stein draus und es erstarrt. Und wenn wir mal überlegen, vielleicht war dieser totale neue Moment von Punk ja, und wir, wenn wir jetzt mal von Rap reden, irgendwie ging ja ungefähr fast zur gleichen Zeit in New York mit Rap irgendwie los.
Mhm.
In dem Augenblick, wo sowas eben raus ist aus dem Schlot, fängt das natürlich an zu erstarren und es bilden sich bestimmte Muster raus. Und jetzt ist natürlich schon fast hier, ich bin kein Soziologe, aber ein bisschen Soziologengeschwätz drauf. Man erkennt das natürlich und man erkennt natürlich auch so Dinge wie, ja, wo du sagst, so Traditionspflege, Gemeinschaft. Also letztlich wollen wir alle ja irgendwie, alle wollen irgendwo dazugehören und sich dann unter ihresgleichen irgendwie wohlfühlen. Und das hat ja auch so einen total wichtigen, stabilisierenden sozialen Effekt, wenn man das jetzt mal so ich sage nicht, dass du das negativ dargestellt hast, aber das Ganze hat natürlich auch so, die Leute gehen ja genau aus diesem Grund dieses Gemeinschaftsgefühls auch dahin.
Das glaube ich auch. Und das ist auch das gute Recht aller Leute, die da hingehen. So. Vielleicht ist es so, dass mein Blick ist sehr halt wirklich davon kommt, oder das, was mich an Punk auch immer angesprochen und fasziniert hat, das ist einfach dieser Urknall. Ne? Und das da im Grunde war das ja auch eine sehr nihilistische, destruktive Geschichte. Also mag sein, dass auch 1977 irgendwo irgendjemand was von einem geilen Gemeinschaftsgefühl gefühlt hat, aber in erster Linie ging es ja darum, alles zu destroy, hieß es so schön, und alles zu negieren und überhaupt nichts Langfristiges, Langlebiges aufzubauen, sondern in dem Moment eine totale Verweigerungshaltung an den Tag zu legen, auch ohne konstruktive Vorschläge, ohne, ne, also was du jetzt sagst, klingt ja schon recht konstruktiv eigentlich. Punk ist dann so ein sozialer Raum, wo sich die Ausgestoßenen irgendwie zusammen treffen können und dann geht's denen gut und so, irgendwie wie, weiß ich nicht, wie so, mich erinnert es ein bisschen, Andreas Bader und Gudrun Enslin hatten diese Heimkinderkampagne Ende der 60er, wo die ganz schreckliche Zustände in diesen Pflegeheimen in der Bundesrepublik in den 60ern und auch danach noch. Und dann haben die gesagt, wir müssen die alle da rausholen, weil die sind vielleicht sogar so unser revolutionäres Subjekt irgendwie. Und dann haben die in irgendwelchen WGs geparkt und wollten ihnen so ein anderes Leben zeigen, dass die da. Und so ist das ja auch so ein bisschen. Ne? Also weißt du, was ich meine? Also jetzt sollen die Ausgestoßenen auf dem Punk-Festival sich halt mal gut fühlen, können sie auch gerne machen. Aber es hat sich halt verändert. Es ist nicht mehr so dieses Ding mit dem, ich glaube, Punk ist ja auch nicht mit einem Programm angetreten. Das ist auch was ich da jetzt so drauf projiziere. Es war halt einfach nichts. Es war ein undefiniertes, auch gar nicht so klar umrissenes. Also beim Ruhrpott Rodeo sehen ja zum Beispiel auch alle relativ gleich aus. Es gibt so einen gewissen Look irgendwie. Der Iro, die Lederjacke, man kennt es und so.
Die Ganzkörper, Bärenfell, Verkleidung, die
auf jeden Fall,
Schnappi, ja. Krokodilmasken.
Da gibt es so einiges. Und so, das war ja am Anfang auch noch nicht so klar umrissen. Auch die Musik selbst war nicht so klar umrissen. Das ging vielleicht vor allen Dingen dann mit dieser UK 82-Geschichte so richtig los, dass das so Bands wie Exploited oder Discharge oder so, die so dieses Bild in den Köpfen so zementiert haben, was, wie hat Punk auszusehen? Ich finde es spannender, als es noch so undefiniert war, auch als es vielleicht noch nicht mal richtig Punk hieß und so. Und was das jetzt ist, wie gesagt, ich fühle mich auch davon durchaus angesprochen. Ich höre mir das auch an und ich höre mir auch, also ich habe auch Chelsea irgendwie vor kurzem in Düsseldorf im Ratinger Hof gesehen, der 70-jährige Gene Oktober und so. Ich finde das alles trotzdem gut, aber gleichzeitig muss ich es auch so ein bisschen belächeln. Das ist jetzt wirklich, Punkrock ist halt jetzt so, wie es Hardrock gibt und wie es diverse Spielarten der Rockmusik gibt, gibt es halt jetzt auch Punkrock und die Punkrocker, die sehen so aus und die hören sich so an und die machen das. Ne? Und ich habe das Gefühl, es gab mal diesen kurzen historischen Moment, der fast einer so einer Art Kulturrevolution gleichkam, wo das so ein bisschen anders war, wo es ein bisschen mehr als das war.
Aber wenn ich da mal einhaken darf, also wenn ich jetzt nur mal letztes Jahr Robert Rodeo einen Moment auf der Bühne oder an der Bühne war Napalm Death und entweder war kurz davor oder direkt danach Pussy Riot. So.
Mhm.
Und das war natürlich ein ultra krasser Gegensatz. Also ja. Napalm Death, wo manche Leute sagen so, ist das denn noch Punk? Das ist doch, ja, was ist das? Und dann Pussy Riot, ja, was machen die denn? Beide sagen aber irgendwie auch, das ist Punk. Also es gibt schon eine enorme Bandbreite. Mhm. Und wenn man jetzt mal so die Mikrobeschau betrifft, würde man, glaube ich, also ich weiß, ich höre dich, was du grundsätzlich so meinst, aber wenn es mal, es gibt ja so gewisse normative Kräfte, aber wenn man sich es mal im Detail anschaut und all diese Bands anschaut, machen die, dann hast du hier diese Dubiosa-Kollektiv aus Bosnien, die so ein, ja eben nicht diesen wirklich klischeehaften Speedfolk machen, du hast dann Cosmic Psychos, also diese Bandbreite, ich glaube, diese, wenn jemand so ganz imaginierter, konservativer Punkrocker ist, der wirklich nur so, ja, hier Exploited hören will, also der wird vielleicht auf dem Robert Rodeo auch schon sagen, so, ja, das ist ja gar nicht mehr Punk und das ist nicht Punk und das ist nicht Punk. Also die, innerhalb unseres Kosmos ist die Bandbreite schon erstaunlich groß bei der Mikrobeschau.
Ja, das muss man auch, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, dass auch Alex da gerade immer auch Wert drauf legt. Ne? Also, und das muss jetzt gar nicht sowas sein wie Blümchen oder Moneyboy, wo so offensichtlich ist, dass da der Punk-Begriff sehr weit gefasst wird, oder es ist vielleicht auch ein Gag. Ich glaube, auch so Geschichten wie Helge Schneider oder was da nicht alles funktionieren kann, oder Danger Dan mit dem Klavier. Das sehe ich schon, dass der Song, wenn man so will, vielleicht dem Ruhrpott Rodeo nicht ganz gerecht wird. Alex hat es, wie gesagt, der fand das Lied lustig, aber der hat auch gesagt, ja, er in diesem Mikrokosmos bildet er sich, glaube ich, ein und vielleicht ist es eben gar keine Einbildung, dass das Ruhrpott Rodeo da eigentlich eher noch so ein bisschen positiv heraussticht und es gibt dann so in Blackpool oder so vielleicht Beispiele, wo der Song noch viel besser passen würde. Ne?
Ja, aber ich glaube auch, wenn ich da dazwischen, also ich bin natürlich jetzt so quasi der, du bist ein bisschen der, was ja auch gut ist, der Advocatus Diaboli und das ist ja auch schön, der Künstler muss immer wieder dem Stachel löcken und das finde ich auch sehr gut. Aber andererseits, ich finde dich halt immer, wenn man halt genauer hinschaut, merkt man eben doch, dass dieses, wie ich sage, so, ja, da hast du recht, aber, und dann kommt immer dieses Aber. Und wenn ich dann genauer anschaue, auch so im Blackpool, vorletztes Jahr war ich da, merkst du halt auch so, du hast halt von jungen Bands, natürlich hast du da total viele von diesen alten Bands, du hast aber dann junge Bands und man ist natürlich da, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so meinerseits so viel habe, aber man ist natürlich auch so Momenten, wo man sagt so, okay, was ist denn jetzt aber auch mit, sagen wir mal, im Thema Ageism, also wer sagt irgendwie, dass ab Alter so und so Leute nicht mehr auf die Bühne sollen oder sowas, hast du nicht behauptet, aber weißt du, wie ich meine, so dieses so, oh, das spielen nur so alte weiße Männer, naja, so, also wer sagt denn, wer macht Regeln, wer darf auf die Bühne, wer nicht und was ist cool, was ist nicht cool und so weiter, also da ist man natürlich genau in diesem Moment, wer normiert das?
Du hast total recht, ne? Und ich sage das auch auf keinen Fall. Ey, ich habe Karten für diesen Sommer, bin ich in Belfast, wo die Stiff Little Fingers ja immer wieder so ein Festival machen. Und da hat mir das Line-Up diesmal so zugesagt, da spielen nämlich noch Public Image Limited und Sham 69. Da habe ich mit dem Kumpel gesagt, so, wir fahren jetzt nach Belfast. Noch nie da gewesen, noch nie in Irland gewesen. Und da gucken wir uns halt ganz viele alte Männer an. Und wir werden ein ganz tollen Tag oder Abend haben, da bin ich mir sicher. Aber auch hier, ich glaube schon, dass es eine andere Dringlichkeit und vielleicht auch Relevanz, soziale Relevanz hatte, wenn die Stiff Little Fingers 1979 in Belfast gespielt haben und jetzt. Ne, damals war das wirklich auch, hatte das eine politische Komponente, da hatte das was Aufrührerisches. Und jetzt ist es so, und das sei ihnen gegönnt, und vielleicht mache ich das mit der Antilopen-Gang auch mal, jetzt verwalten sie so ein bisschen ihren Backkatalog und man kann auf die alten Zeiten nochmal Spaß haben. Und das ist völlig okay. Wie gesagt, ich gehe mir das selbst angucken. Ich finde es aber auch total okay, dass man kann ja trotzdem sich das so ein bisschen ambivalent anschauen und muss das nicht alles so verklären. Ne? Also das, ich bin da auch wirklich in so einer Zwickmühle, habe ich manchmal das Gefühl, weil ich zum Beispiel, eigentlich sage ich zum Beispiel immer, ey, ganz am Anfang, das, was dann Punk genannt wurde, das war so unterschiedlich. Du hast gesagt, ist es jetzt immer noch. Aber ich meine jetzt so, es gab auch in Düsseldorf eine Band wie Östro 430, die hat nicht mal eine Gitarre oder so. Oder auch sowas wie Der Plan, auch aus Düsseldorf. Alles Bands, die in dieser Ursuppe mitgeschwommen sind. Und irgendwann war aber klar, ey, Punkrock ist halt so schnell gespielter Rock'n'Roll. Und das, man weiß, wie das klingt. Und das finde ich in der Theorie schade. Aber in der Praxis höre ich mir selbst nur diesen schnell gespielten Rock'n'Roll an. Ich höre mir natürlich Sham 69 und nicht Der Plan an, weil halt If the Kids Are United einfach der geilere Song ist, als da vorne steht eine Ampel. Also so ehrlich muss ich dann auch zu mir selbst sein. Ja? Also ich bin da auch so ein bisschen, ich merke so, wie ich da hin und her schwanke. So.
Ihr seid, sag mal, in welcher Altersrange bewegt ihr euch? Ich würde mal sagen, so Anfang, Mitte 30er?
Ah, das ist, oder sehr schmeichelhaft. Nee, du schmeichelst mir ganz gehörig. Ich bin mittlerweile der Einzige, der unter 40 ist bei der Antilopen-Gang.
Siehst du? Gut. Aha.
Die anderen sind jetzt gerade 40 geworden. Und bei mir ist es so, ich bleibe jetzt auch, ich bleibe 39. Ich sehe das gar nicht ein.
Gut. Ja, aber dann
und
seid
und damit ihr... bin ich, nur um das kurz zu sagen, so alt wie Johnny Rotten bei der ersten Sex Pistols Reunion. Also gutes Alter, um da stehen zu bleiben.
Ja. Damit seid ihr ja aber auch, zumindest in meiner Imagination, mindestens doppelt so alt wie das Publikum, das ich so vom Durchschnittsalter bei einem Deutsch-Rap-Konzert vermute.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Ja. Oder sagen wir mal so, es kommt drauf an. Ne? Also bei aktuell angesagtem Deutsch-Rap ist das bestimmt so. Ich war jetzt in letzter Zeit bei einigen Deutschrap-Veranstaltungen, wo es dann eher um die Oldschool ging, wo so Leute wie Cora E. oder Stieber Twins oder Torch da waren. Und da war ich dann wieder der Jüngste. Also das gibt es auch. Es ist gar nicht so eine Szene. Eigentlich ist es auch hier so, das zerfällt auch ganz schön in verschiedene Szenen eigentlich.
Also ist dort, wenn man jetzt deutschen Rap, der natürlich eine Geschichte hat, der irgendwie bis, wenn man mal den Klassiker Fanta 4 raushauen und so weiter, absolute Beginner etc., geht das natürlich auch 30, teilweise 40 Jahre zurück. Trotzdem wird das immer noch als eine sehr junge oder weitaus jüngere Szene als Punkrock wahrgenommen. Würdest du das denn so grundsätzlich so unterschreiben? Oder wie differenziert man da und wie werdet ihr da wahrgenommen in diesem Kontext?
Also wir sind auf jeden Fall in irgendeiner ganz sonderbaren Position. Also ich glaube, dass irgendwelche 19-jährigen Rapper die Antilopen-Gang gar nicht kennen oder auf dem Schirm haben. Ne? Und wir waren lange auch, ja, wir haben dann immer so gesagt, eben weil wir auch viel so mit Punk auch kokettiert haben und das teilweise auch musikalisch irgendwie so eingeflossen ist, haben wir oft so gesagt, irgendwie sind wir den Rappern zu Punkrock und den Punkrockern zu Rap. Ne? Und das war immer so ein bisschen das Ding. Das irgendwie hat sich das alles so ein bisschen gelegt, aber ich glaube, wir haben schon auch ein sehr spezielles Publikum bei Konzerten. Natürlich sind da Rap-Fans und du hast da immer auch ein paar Punkrocker, aber das ist eine sehr eigentümliche Mischung, die ich so, glaube ich, tatsächlich auch noch nicht selbst so im Publikum bei anderen Konzerten so viel gesehen habe. So. Wenn wir jetzt so, also Splash-Festival, so das Hip-Hop-Festival, da, wenn wir da jetzt auftreten würden, also wir streben das gar nicht an, da jetzt aktuell aufzutreten, weil das wäre nix. Also weder würden wir uns da wohlfühlen, noch könnten die Leute was mit uns anfangen. Das wird beim Ruhrpott-Rodeo ganz anders sein, wenn wir da im Sommer spielen. Da bin ich mir sicher, dass das eine geile Show wird. Und das haben wir dann irgendwann gemerkt, so, dass aber wenn ich jetzt, was ich gerade ja gesagt habe, wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe, wo meinetwegen die Beginner spielen oder so und das eher aus der Generation ist, da würde die Antilopen-Gang wieder super funktionieren. Ne? Also so ungefähr ist das, glaube ich, einzuordnen.
Aber siehst du denn wenn wir jetzt mal das, und das unterstelle ich dir mal, dein Narrativ fortspinnen, dass Punkrock hier ja alt und erstarrt. Und siehst du denn im deutschen Rap, sofern du den verfolgst, tatsächlich eine größere, innovative Kraft und auch eine höhere, wie soll ich sagen, wird ja vielfach behauptet, größere einfach Bedeutung, weil einfach auch viel mehr Menschen die Musik hören im Vergleich zu Punkrock.
Ja, also ich glaube schon, dass Rap oder Hip-Hop irgendwie eine größere Relevanz in der Jetztzeit hat und auch sich öfter mal so komplett neu erfunden hat und dadurch auch relevant geblieben ist. Ne? Also das, was so en vogue war und wie Rapmusik geklungen hat, das hat sich ja immer wieder verändert. So, ne? Dann gab es diesen klassischen Oldschool-Rap, dann kam irgendwann die New School, die heute eigentlich einem auch schon wie Oldschool vorkommt. Eine Zeit lang war es mehr so West Coast G-Funk-Rap, dann gab es irgendwann natürlich Trap, was nochmal so ganz viel verändert hat. Also da hat sich einfach mehr getan und das hat immer wieder einen riesigen Einfluss auf die Popkultur gehabt und auf die Popmusik. So, also das ist, glaube ich, bei Punk ein bisschen anders. Auch wenn, wie du es richtig gesagt hast, das ja fast zeitgleich erschienen ist, so irgendwie Mitte der 70er in New York. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Punk in New York entstanden ist, was vielleicht manche auch bestreiten würden.
Ja, genau. Aber wir sagen, also sind jetzt einfach mal Team Ramones und Team Suicide und Team Blondie.
Und Richard Hell nicht zu vergessen, den ich sehr verehre.
Ja, ja. Gehen wir dann nochmal auf den Text zurück von Rupert Rodeo, den man einfach nochmal hier ein bisschen auch als ja. Basis nehmen kann. Alex Schwers redet nur Scheiß und trommelt bei allen Bands mit. So. Ja, Alex redet Scheiß im Sinne von, dass er einfach viel lustigen Quatsch von sich gibt oder und auch teilweise sehr gut ist. Und er trommelt bei allen Bands mit. Das ist eine Beobachtung, die du gemacht hast. Du siehst eine Band und es ist beinahe so schlimm, beinahe in Anführungszeichen so schlimm wie Wom von den Hosen. Du gehst irgendwo hin. Hä, hey, was machst du? Ja, ich spiele hier Schlagzeug. Ach, natürlich spielst du hier Schlagzeug. Ja. Du spielst hier überall Schlagzeug.
Es ist wirklich so, es ist echt faszinierend, wo der überall schon gespielt hat. Ja, auch gar nicht nur im Punkrock-Bereich. Ne? Der hat ja wirklich so alles Mögliche.
Schlager, er hat ja einen Schlager-Hintergrund.
Ja. Ja, also das war auf jeden Fall so die Textstelle. Wir haben halt dieses Lied, bevor wir das fertig gemacht haben, haben wir ihm das halt geschickt, weil wir wollten schon, der sollte das jetzt nicht irgendwie dann erst erfahren, wenn es schon draußen ist, sondern wir haben so, ey, hier, hör doch mal, ich hoffe, es ist okay. Und das war schon so die Stelle, wo ich am meisten Bammel hatte, dass er das irgendwie einen falschen Hals kriegt. Hat er natürlich nicht, er fand das ja lustig. Und wir haben dann ja sogar so eine Aktion gemacht, dass wir tatsächlich den Song, das Ruhrpott Rodeo im letzten Jahr war dann noch vor VÖ der Platte und wir haben dann den Song extra auf eine CD pressen lassen und haben das Alex geschickt und das wurde dann kostenlos verteilt. Fanden wir auch lustig, weil CDs auch so aus der Zeit gefallen sind. Weil das auch zu diesem ganzen Lied und zu dieser These passt, dass das alles so erstarrt ist, dachten wir, okay, wenn irgendwo Leute noch eine CD hören, dann bestimmt auf dem Ruhrpott-Rodeo, da haben die wahrscheinlich noch ihre Ghetto-Blaster oder so. Und dann haben wir das mit Alex gemacht. Sprich, er konnte auch darüber lachen. Und du wirst es vielleicht gleich noch zitieren. Meine andere große Sorge war halt, dass Watty von den bereits angesprochenen Exploited.
Das der eine von Exploited hat schon wieder einen Herzinfarkt, ja. Ja.
Genau, das ist ja auch nicht einfach nur so gesagt. Der hatte ja über die Jahre tatsächlich ein paar Mal einen Herzinfarkt, auch auf der Bühne und so. Ist natürlich eigentlich jetzt gar nicht so lustig, aber so viel schwarzen Humor haben wir uns dann erlaubt. Trotzdem war da natürlich die Angst groß, dass bevor dieser Song draußen ist, Watty auf einmal nicht mehr lebt. Das wäre schlecht gewesen. Deswegen an dieser Stelle, falls er das hier hört, nochmal vielen Dank, dass er durchgehalten hat. Mit dem habe ich sogar mal ein Selfie gemacht auf dem Ruhrpott Rodeo, als wir da mit ihm gespielt haben. Ich dachte eigentlich, dass ich da einen Grauzone-Skandal kriege, hat aber leider nicht geklappt.
Ja, da steht nämlich drüber, auf der Second Mainstage gibt es einen Grauzone-Skandal. Ja, genau. Das ist vielleicht auch so ein Ding, ich glaube, das ist ja schon, da sind wir wieder beim Thema, ja gut, wenn wir jetzt mal den Rap-Bezug machen, da hast du natürlich zig Leute, die dann vielleicht irgendwelche dubiosen Beziehungen in irgendwelche dubiosen sonstigen Bereiche haben, der Schattenwirtschaft, um mal dummes Klischee rauszuholen. Im Punkrock hast du halt dann vielleicht weniger solche Bezüge, wo man sich drüber aufregt. Also es ist dann tatsächlich halt, ja, wer hat mit wem wo gespielt und warum spielen eigentlich Onkels und Freiwild nicht da? Ja, genau, nein, weil sie halt da nicht spielen, aus guten Gründen. Wie beobachtest du sowas? Und glaube aber, Alex ist da relativ safe, was diese Grauzone-Sache betrifft. Beim Robert Rodi habe ich da tatsächlich bislang war es da relativ ruhig in der Hinsicht.
Ich glaube auch, vielleicht haben wir einfach nur versucht, das heraufzubeschwören. Gut, ich meine, ich bin jetzt auch gerade durch X-Leute draufgekommen, weil er tatsächlich auch da, also ne, ich weiß nicht mehr genau, wie es war.
Botti hat schon sehr viel Scheiße erzählt in seinem Leben, sagen wir es mal so.
Und ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Fotos, wo dann irgendeiner von Screwdriver auch zu sehen ist oder so. Ne? Ich finde, ich halte nicht viel von diesem, wer ist mit wem auf welchem Foto und wer stand schon mal auf einer Bühne mit wem und so, das und immer dieses mitgefangen, mitgehangen und alle, ich finde das eher albern. Aber überhaupt so dieses Engagement, das da dann an den Tag gelegt wird, dass man dann so Gesinnungsschnüffler so ausscheren und überall genau gucken, ob sie irgendwo was Verwerfliches finden, das ist nicht meins. Deswegen haben wir uns auch darüber lustig gemacht. Aber dass jetzt Watti jetzt schon Scheiße geredet hat, da gehe ich stark von aus. Aber wer hat das nicht? Und irgendwie, ich erwarte jetzt auch von Watti keine elaborierten Referate über Quantenphysik oder so. Das ist, der kann auch, also der ist von The Exploited Sex and Violence. Ne? Das soll der mir erzählen. Insofern ist schon okay.
Verrat mir doch mal, warum Knochenfabrik, T.S. Ullmann, die Toten Hosen, Alarmsignal und Missstand es hier in die Auflistung von Bands, genau diese Bands es hier rein geschafft haben.
Also erstmal natürlich, weil es alles Männer sind.
Natürlich.
Und dann, naja, das hat verschiedene Gründe. Ne? Also bei T.S. Ullmann sagen wir, der Überraschungsakt sind leider wieder nicht die Hosen. Stattdessen kommt T.S. Ullmann auf die Bühne und alle werfen mit Dosen. Das ist jetzt auch, ich glaube, es ist noch nicht genau so vorgefallen, aber es wird ja immer mal ein Überraschungsakt angekündigt.
Weitere Kracher folgen.
Genau, weitere Kracher folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob als die Broilers mal der Überraschungsakt waren, ob vielleicht sogar gesagt wurde, dass eine Düsseldorfer Band, das kann natürlich auch ein Fettnäpfchen sein, wenn die Leute dann die Hosen erwarten. Ich persönlich würde mich noch mehr über ZK freuen eigentlich. Das finde ich ein Spitzen-Act eigentlich fürs Robot-Rodeo. Aber das fanden wir dann einfach witzig. Die Thes ist auch ein Freund von uns, der hat auch noch nie beim Robot-Rodeo gespielt, aber irgendwie würde es auch passen, dass der da spielt. Und es würde irgendwie auch passen, dass der ein paar Bierdosen an den Kopf kriegt, wenn er da mit seiner Klampe auftaucht und alle dachten, jetzt kommt so was richtig Geiles. Also nicht, dass Thes nicht geil wäre, aber er selbst würde bestimmt die Toten Hosen auch lieber live sehen als ich selbst. Also das war jetzt Thes und die Hosen. Wen hatten wir noch?
Knochenfabrik, Alarmsignal und Missstand.
Ja, der Gitarrist von Knochenfabrik vergisst seinen größten Hit, heißt es ja in dem Song. Mit dem Gitarrist ist gleichzeitig auch der Sänger und Songwriter gemeint, nämlich Klaus Lühr. Und
ja.
das hab ich selbst schon erlebt. Also mit dem größten Hit ist Filmriss gemeint. Und ich glaube, dieses legendäre, epochale Riff, mit dem der Song Filmriss beginnt, ich glaube, wenn man irgendwie ein paar Kölsch-Intus hat, dann scheint das nicht immer dem Klaus sofort präsent zu sein. Und dann müht er sich so ein bisschen mit ab, habe ich alles schon erlebt. Und das finde ich total lustig. Finde ich auch wahnsinnig charmant, da zu stehen. Alle warten auf dieses Lied. Das ist der größte Hit dieser Band und dann kriegst du es gar nicht hin.
Ey, wie geht nochmal mein Song?
Ja, genau. Das gibt es sogar von Keith Richards Live-Aufnahmen, der wieder irgendwie Satisfaction verkackt. Ne? Das ist doch super. Warum nicht? Genau, deswegen ist Klaus da irgendwie verewigt. Alarmsignal und Missstand musst ein bisschen herhalten. Halt als Bands, die gar nicht im Line-Up sind. Wir sagen ja, die Bierpreise sind Wucher, Alarmsignal und Mischstand kommen trotzdem als Besucher. Die finden das Ganze, was wir da beschreiben, einfach so geil, dass denen das auch egal ist, dass sie selber nicht gebucht wurden, dass das Bier so teuer ist. Die sind einfach trotzdem da, weil die sind immer irgendwo. Die sind da, wo der Punk abgeht.
Wow. Robert Rodeo, hier gibt es Punkrock und Pommes frites. Robert Rodeo, das ist Familienvaterglück. Hier ist Musik noch handgemacht, nicht so ein neumodischer Quatsch. Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt. Handgemacht, neumodischer Quatsch. Auch da wieder diese Distinktion zwischen dem, im Rap wird natürlich sehr viel, gerade wenn es jetzt so Einzelkünstler sind, sehr viel am Laptop mal eben zusammengeschraubt, drüber gelabert und dann passt das schon. Das ist natürlich schon im Grunde von dem DIY und gehen wir früher zurück, so diese Kassetten-Szene und so weiter. Auch das, was mir jetzt aktuell, hatte ich mit dem Uwe Jahnke von Siff ein Interview gemacht. Also diese alte Soundtüftler-Sache, wo Leute einfach sich schon in den 70ern hingesetzt haben, irgendwas geschraubt haben zu Hause mit irgendwas für Gerätschaften, geht das natürlich einerseits weit zum Punk zurück, dieses selber gemachte Einzeldingens von Rap und demgegenüber das Gruppending von Punkbands. Das war jetzt viel Gelaber von mir, aber hier ist Musik noch handgemacht, nicht so neumodischer Quatsch. Darauf bezog sich das ja.
Ja, ja, das stimmt, dass dieses DIY-Prinzip, das sich so bei Punk und auch bei Rap in der Entstehung, das finde ich, würde ich auch sagen, dass da eine Parallele ist. So die einen sagen, ey, man holt sich einfach, ich weiß nicht mehr, wie Terrorgruppe haben es, glaube ich, mal gesungen, dass man irgendwie eine Karstadt-Gitarre sich bei Karstadt eine Gitarre einfach klaut oder so. Es muss jetzt auch kein geiles Instrument sein. Irgendwie kommt man schon an irgendeine Billiggitarre und dann einfach zack los, ohne was drauf zu haben. So. Und das geht dann auch wie bei Andy Meurer von den Hosen erstmal mit zwei Bassseiten. Und 10 Jahre später kann man sich ja noch eine dritte Seite drauf machen. Und irgendwann kommt da vielleicht noch eine Seite. Und bei Hip-Hop war es so ähnlich. Man benutzt einfach einen Plattenspieler als Musikinstrument. Man zapft einfach die Straßenlaterne an, wenn man dann noch Strom braucht für den Plattenspieler. Und man macht das einfach so. Ist eigentlich ganz witzig, dass dann, weil wenn wir dann sagen, hier ist Musik noch handgemacht, nicht so ein neumodischer Quatsch, das bezieht sich jetzt schon darauf, dass jetzt in so Rocker-Typen-Kreisen, wo ich jetzt auch einfach mal sämtliche Punkrocker mit reinzählen würde, dass da dann es ja so gewisse Vorurteile gibt, eben gegen Musik, die so vom Computer gemacht wurde. Das ist nicht so richtige Musik. Das ist irgendwie so Techno und Hip-Hop, da wird dann auch mal so ein bisschen die Nase gerümpft. Und das würde ich jetzt auch mal so abtun als eine dieser Begleiterscheinungen davon, wenn eben aus diesem revolutionären jugendlichen Aufbruch irgendwann auch einfach eine traditionell gefestigte Spielart der Rockmusik geworden ist, so, dann hat man nicht mehr so viel Verständnis dafür, wenn irgendwelche Kids irgendwie Samples zusammenfrickeln oder so. Kommt einem dann auch komisch vor. Aber auch das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil es gab natürlich auch schon in den 70ern experimentelle Bands und
Suicide.
Zum Beispiel, so genau. Also, das ist natürlich eigentlich alles auch schon da gewesen. Es wurde so mal irgendwann dann so ein bisschen zurückgedrängt und also auch auf der Fehlfarbenplatte. Du merkst, ich komme immer gerne auch mit diesen Referenzen aus der frühen Zeit in Deutschland. Also da hast du ja auch Pyrolator, der irgendwie Synthesizer spielt oder so. Ne? Also das gab es ja durchaus auch schon immer.
Ja, ja, gut. Also vieles natürlich, und das ist auch Kunst, eine gewisse Übertreibung, Vereinfachung ist natürlich auch für den Song. Damit, das ist natürlich dann letztlich das, was auch Comedians machen. Man spitzt zu und ist natürlich ein Punkt, um, und das ist ja nicht verwerflich, um einfach die Lache zu bekommen. Und dazu muss man natürlich auch mal zuspitzen.
Ja, also ich finde das jetzt auch total nett und passend, mit dir darüber zu quatschen, jetzt im Ruhrpott-Rodeo-Podcast. In der Regel wäre das jetzt eigentlich auch gar nicht so mein Ding, jetzt so einen Song so genauso zu erklären, weil ich finde, dann verliert es auch so ein bisschen. Ne? Also du hast natürlich recht, da wird zugespitzt, das ist jetzt nicht alles immer so wörtlich zu nehmen. Mir gefällt es aber eigentlich besser, das einfach so stehen zu lassen und nicht, weil ich will jetzt auch nicht so zurückrudern oder so, weißt du? So, mir gefällt eigentlich so die Schlagkraft und der Punch, den dieser Song hat, wenn der ist, wie er ist, so. Aber hier für diesen schönen Podcast dachte ich mir, irgendwie auch nett, mal ein bisschen drüber zu quatschen, dass man vielleicht auch nochmal so ein bisschen mitkriegt. Also es ist halt auch nicht nur, da vermischt sich so ein Witz mit durchaus auch einer ernsthaften Kritik, wenn man das so nennen will, oder einer bestimmten Betrachtungsweise. Da ist einfach viel zusammengeflossen irgendwie. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Warum nicht einfach mal ein bisschen so aufbröseln?
Nein, und ich finde das sehr gut. Und ich glaube, jeder von uns, der eben jetzt nicht gerade irgendwie so ein total verknöcherter Ultra ist von irgendwas, der bekommt ja genau diesen Zwiespalt mit und sagt so, ja, leider geil, leider stimmt es halt zum guten Teil auch da halt nicht. Aber im Grunde muss man so eine gewisse Tendenz, stellt man ja bei sich selber fest. Und ja, es ist ja wie mit Leuten, die jedes Jahr an den gleichen Ort in Urlaub fahren. Also bin ich jetzt nicht, aber es gibt ja so Leute, und dann sagen so, ja, boah, meine Eltern haben das gemacht, völlig toll spießig, aber ey, hier ist ja einfach geil, hier kenne ich die Leute. Macht mir halt einfach Spaß. So. Und genau in diese Richtung geht das halt. Also das eine einerseits erkennen, das andere trotzdem tun.
Ja, klar.
Machst du nichts.
Und wir hatten dann auch natürlich Spaß dran. Also wir haben jetzt auf unseren Rap-Platten haben wir uns auch die ganze Zeit über die Rap-Szene lustig gemacht. Ne? Das ist auch einfach ein Konzept der Antilopen-Gang. Und deswegen war natürlich, ja, genau, und da machen wir auch vor uns selbst nicht halt, das ist halt irgendwie unsere Herangehensweise sehr oft und deswegen war auch klar, wenn wir eine Punkplatte machen, dann müssen wir natürlich auch auf die Punk-Szene eindreschen.
Darf ich fragen, wie denn einerseits die Reaktionen auf sowas innerhalb der Rap-Szene sind und wie die Reaktionen, die jetzt an euch herangetragen sind, die ihr vielleicht bei Social Media verfolgt habt, auf euren Song waren?
Auf den Europort-Radio-Song. Ja, ich glaube, die Rap-Szene, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ne? Also, beziehungsweise, ich glaube, Leute, die wirklich so richtig tief in diesem Rap-Ding drin sind, die nehmen dann vielleicht diese Punk-Platte als irgendwie ein Spaß wahr, aber interessiert die ja nicht so doll. So. Es gibt eine Ausnahme, es gibt Falk Schacht, der Rap-Journalisten und Rap-Szene-Köpfe und so weiter, der fand die Platte total gut und spannend und der hat auch etwas bemerkt, was vorher nur ich selbst auch bemerkt hatte, wie mir schien. Der meinte nämlich, ey, das gab's doch noch nie. Also der hat dann dir das in so einen pop-historischen Kontext gestellt und ich bin der Meinung, er hat recht, weil natürlich gab's das mal. Also die Beastie Boys hatten auch Punk-Einflüsse ja. Und so. Und aber was wir gemacht haben, war ja auch dieses, wir haben ja beides gemacht. Also wir haben ja nicht Punkmusik gemacht und darauf gerappt, das haben wir früher auch schon gemacht, sondern unser Anspruch war ja, wir machen eine Rap-Platte und wir machen eine Punkrock-Platte und beides soll in dem, was es ist, super funktionieren und für sich stehen. Und bei der Punkplatte wollten wir schon auch gerne, dass die so mithalten kann. Also es ging uns nicht darum, dass Rapper jetzt so als Gag eine Punkplatte machen, sondern wir meinten das schon ernst so, ne? Und dass eben dass du zwei völlig unterschiedliche Genres in einem Album auf die Art und Weise bedienst, ist mir jetzt auch nicht bekannt, ob es das schon mal gegeben hätte. Und das fand ich ganz gut, dass dann ich das aber nicht sagen musste, sondern Falk das auch so öffentlich dann, ich glaube im Deutschlandfunk oder so, hat er dann das immer so erzählt und hat dann auch, ich fand es auch okay, dass er dann in seinen Recherchen dann auch so gesagt hat, ich glaube, er meinte, er hat so von Ramones und Buzzcocks und so geredet als Einflüsse. Fand ich ganz gut, weil ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass so einige, gerade so jüngere Punker, so Assel-Punker, die meinen, das ist doch kein Punkrock, was ihr macht, das ist doch so Indie-Pop oder so. Weil uns war ja wichtig, das ist ja keine schnelle und keine harte Platte. Da kommt Buzzcocks oder auch Ramones schon eher hin, woran wir uns orientiert haben. Ne? Und das ist also wirklich mehr so dieses End-70er-Ding. So. Wir
wollten da war nicht, viel Pop drin. Ja.
Das war sehr, sehr poppig. Und mir zum Beispiel war ganz wichtig, und da habe ich unseren Mixer auch in den Wahnsinn getrieben, ich wollte nicht, dass die Gitarren so krass verzerrt sind. Ich wollte das Gegenteil von dem, was heute so eine junge Punkband eigentlich ihrem Produzenten erzählen würde. Wo alles mal fetter, höher, schneller, weiter. Die Gitarren sollen einen so erdrücken. Das wollte ich alles nicht. Das durfte bloß nicht zu fett sein. Wir wollten so eine leichte, poppige, schrammelige Platte machen und das ist uns, finde ich, auch ganz gut gelungen, aber tatsächlich habe ich von einigen Leuten, die vielleicht jetzt einfach sich auch gar nicht so für so Historie interessieren oder die diese alten Bands gar nicht so abkönnen, die waren dann eher so, ihr macht hier groß einen auf Punk und dann kommt ihr hier mit so einer Scheiße um die Ecke. So.
Das hat man den Ärzten ja auch schon immer mal gesagt, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, wir wurden auch mit den Ärzten verglichen teilweise. Bei den Ärzten hast du ja tatsächlich diesen, also bei denen wurde es ja nach der Reunion dann, 93 mit der Bestie in Menschengestalt, da wurden die Gitarren ja irgendwie ein bisschen Hardrock-mäßiger und da wurde das alles verzerrter und fetter. Aber diese 80er-Jahre-Ärzte, das ist ja wirklich eine ganz leichte, beschwingte Musik und es stimmt, also so ein Lied wie Ich helfe nicht bei Umzügen, da merke ich dann selbst auch, also habe ich dann im Nachhinein gemerkt, wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen wie die Ärzte klingen, aber als ich mir dann die Songs so angehört habe, habe ich auch manchmal gedacht, huch, das ist ja total ärztemäßig irgendwie.
Gut. Robert Rodeo 2025, was hast du in deiner, man nennt das ja immer so schön, Bucketlist, wo willst du auf jeden Fall nicht auf dem Campingplatz versauern, wo willst du nicht im Backstage-Zelt dich verquasseln, wo wirst du vor oder am Rand der Bühne stehen?
Für mich ist eigentlich eine Sache entscheidend und das ist, ich will Glenn Matlock, Paul Cook und Steve Jones sehen, der Sängertyp ist mir egal. Den lehne ich eigentlich sogar ab, er hat sich auch als BDS-Supporter zu erkennen gegeben und will ich, mit dem will ich nichts zu tun haben, aber ich bin wirklich ein Sex Pistols Ultra. Und ich kann das kurz beweisen.
Deine Tätowierung zeigst du uns jetzt. Ah ja, okay.
Ich hab Sex Pistols.
Das Jamie Raid Logo, ja.
Genau, genau. Ich habe auf dem Oberarm auch das Sex Pistols Logo. Also ich meine das wirklich ernst. Ich verehre diese Band. Und jetzt ist es so, dass wir spielen mit denen zusammen. Schon alleine, dass es ein Plakat gibt, wo Antilopengang und Sex Pistols steht, mit diesem Schandfleck Frank Carter da auch bei, leider, ja. Aber schon allein das, das ist mir alles egal, weil die Lieder sind trotzdem geil und die drei Typen sind auch geil. Und vielleicht schaffe ich sogar ein Foto zu kriegen, wo ich dann irgendwie den Frank Carter nicht mit drauf habe.
Vielleicht darfst du Anarchy in the UK mitsingen.
Ja, ich stünde auf jeden Fall bereit. Und ich habe wirklich, ich werde jetzt nicht zu privat werden, aber ein Familienmitglied von mir hat an dem Tag Geburtstag. Und ich habe die ganze Zeit unserem Booker gesagt, wenn wir Ruhrpott-Rodeo spielen, dann kann ich halt nur an dem Tag davor oder dem Tag danach. Weil dieser Tag, den wir jetzt spielen mit den Sex Pistols, der ist tabu aus familiären Gründen. Dann kam auf einmal die Ankündigung, die Pistols kommen. Und dann weißt du,
Habe ich nicht gesagt.
Ja, und dann fing ich so an, Moment mal, das Ruhrpott-Rodeo, weil ich wohne in Düsseldorf, da bin ich ja eigentlich in einer Dreiviertelstunde. Das ist ja ganz nah. Und wenn wir erst abends spielen, also eigentlich kann ich den Geburtstag den ganzen Tag über mitnehmen. Und wenn ich dann abends 18, 19 Uhr verschwinde, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und hab dann so unseren Booker angerufen, hör mal, meinst du könntest nochmal Alex sagen, dass wir, und der hat sich natürlich kaputt gelacht, weil ich selten eigentlich so Ansagen mache, da kann ich nicht. Und ich habe so einmal gesagt, da nicht. Und dann bin ich so kleinlaut zurückgerudert. Und das alles, obwohl, also ich auch das, ne, also das Spielen halt, das ist jetzt auch, John Lydon hat es letztens irgendwo gesagt, er sagt, das ist eine Karaoke-Band, irgendwie ist irgendwie auch was dran, die performen da jetzt ihre alten Songs, natürlich, Glenn Matlock hat die Melodien auch geschrieben und so, ist mir auch klar, aber das ist natürlich, weiß ich nicht, und gerade eine Band, die so sehr von diesem ikonischen Sänger lebt und so, die spielen das dann mit so einem anderen Typen, das hat auch was, da wird sowas aufgewärmt, genau wie wir es eben besprochen haben, aber das ist dann halt der Moment, das ist mir dann aber scheißegal, ich werde da, vielleicht stehe ich auch nicht neben der Bühne, sondern vor der Bühne und ich werde einfach mitgrölen und mich freuen und dann ist das alles gut und dann kann ich ja vorher und nachher dann immer theoretisch erklären, warum das alles egal ist. Ich werde sogar Frank Carter alles verzeihen für diese 45 Minuten, die ja spielen, und ich habe 2008 immerhin die Pistols auch mal mit Johnny Rotten gesehen, also das habe ich wenigstens im Nachhinein dann auch mal erleben dürfen. Also das ist eigentlich das, worauf es für mich ankommt beim Ruhrpott Rodeo dieses Jahr. Vielleicht nehme ich sogar eine Nevermind the Bollocks Platte mit und versuche, also ich will dann wirklich, ich will Fotos, ich will Autogramme. Ich weiß nicht, ob es klappt. Wahrscheinlich werden die mit einer Limousine vorgefahren und man kommt gar nicht an die ran, aber ich gebe alles.
Vielleicht parkt ihr einfach mit eurer Limousine direkt dahinter oder daneben, dann ist es auch.
Ja, okay. Ich denke auch. Ich denke auch, dass das eine Möglichkeit wäre. Ja.
Gut. Oh ja, ich danke dir vielmals. Das waren sehr spannende 45 Minuten. Ich habe mich bestens von dir unterhalten gefühlt. Sehr interessante Einblicke und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Absolut, absolut. Ich finde es cool, hier Teil davon gewesen zu sein. Und vielleicht gibt es ja auch irgendjemand da draußen, dem das auch Spaß macht beim Hören.
Wir sehen uns, wir hören uns und wir stehen bei den Pistols vor der Bühne und singen irgendwas mit. Hier zum Beispiel Gabba Gabba Hey oder wie war der Klassiker nochmal?
Genau, so machen wir es.
Okay, bis dann.
Das finde ich sehr gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.